Ja, herzlich willkommen. Schön, haben Sie noch Zeit, um bei uns vorbeikommen? Es war ein Ansturm nach der Lesung.
Ja.
Ist das immer so?
Ja, es ist schon so. Ja, es wird immer gut besucht. Ich habe bis jetzt über 300 Lesungen gehabt zu diesem Thema oder ähnlichen Thema. Und ich mache es auch gerne. Ja. Für mich ist es wichtig, dass so eine Geschichte, die in weiter Vergangenheit zurückliegt, einfach auch ein bisschen ins historische Gedächtnis von der jetzigen Generationen kommt.
Ich finde, wir merken sehr gut, dass Sie das mit Freude machen. Es wirkt sehr lebendig. Und was mich überrascht hat, ist, ich finde, Sie haben eine ziemliche Lockerheit, um über diese Sachen zu erzählen. Wie kommt das?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich bekomme immer wieder die Rückmeldung, ich tue da fast ein bisschen verglorifizieren, ob schon es doch eine beschwerliche Lebensgeschichte ist. Aber ich habe irgendwie schon recht früh gemerkt, wenn ich über meinen Lebensweg diskutiere oder erzähle, dann fehlt mir einfach immer wieder der genaue Hintergrund von der damaligen Zeit. Und das hat dann nachher dazu geführt, dass ich immer mehr und mehr abgefahren bin, ein bisschen in den Geschichtsbüchern zu lesen, ein bisschen Informationen einziehen von Zeitgenossen, in den Archiven zu arbeiten. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass eben die damalige Welt nicht so ausgesehen hat wie heute. Die sozialen Verhältnisse, die wirtschaftlichen Verhältnisse sind anders gewesen. Ich habe plötzlich gemerkt, warum meine Mutter mich hat müssen abgeben in ein Kinderheim, weil sie schlicht einfach kein Geld gehabt hat. Der Vater hat keine Alimente gezahlt, er ist einfach fort, immer weg gewesen vom Haus. Und so habe ich dann plötzlich gemerkt, so, jetzt muss ich gegenüber der Mutter ein gutes Gefühl bekommen. Und nachher ist das mit den anderen Personen, die mein Leben auch zum Teil, wie ich damals gedacht habe, negativ beeinflusst, ist dann plötzlich in einem anderen Licht erschienen. Ich hatte plötzlich gemerkt, ich habe jetzt auch den Häuptling Pickelhart, der Lehrlingsdirektor, den ich damals nicht haben mögen. Ich hätte am liebsten in einen heissen Gusskessel reingehauen. Ich hätte den nicht mögen, aber nachher, später habe ich gemerkt, erstens einmal ist das einer, der etwa 1880, 90 ist auf die Welt gekommen. Der hat den Ersten Weltkrieg erlebt. Der hat die grossen Krisenjahre der 30er Jahre erlebt. Der hat nachher den Zweiten Weltkrieg erlebt. Der hat Not gekannt. Und das hat natürlich die Seele von diesen Menschen auch beeinflusst. Und immer mehr und mehr habe ich dann Verständnis bekommen für die Leute, die ich immer gemeint habe, die seien mir böse gewesen. Und dann habe ich mich so ein bisschen gewandelt und dann habe ich gemerkt, ich muss das jetzt locker nehmen, das Thema. Ich muss mich nicht immer, also schon gar nicht jammern, jammern durch die Weltgeschichte durchgehen, sondern einfach mit Verständnis, wie das damals gelaufen ist. Und das ist schon etwas, was ich für sehr, sehr wichtig halte, dass jeder versucht, ein bisschen seine Lebensgeschichte einfach einzuordnen in die damalige Zeit, wo ein Ereignis passiert ist.
Ja, das klingt sehr reflektiert, sehr reif. Da frage ich mich aber umgekehrt, ist das eigentlich bei Ihnen ähnlich? Das hat Sie ja sicher sehr geprägt, gerade die Jahre bei den Sulzer. Inwiefern hat das noch Ihr Leben beeinflusst?
Also ich habe wirklich gemerkt, bei den Sulzer ist die Arbeit im Vordergrund gestanden. Also andere Bedürfnisse, das hat es einfach nicht gegeben. Das ist jetzt so, das ist der damalige Zeitgeist gewesen. Ich habe ja schon gesagt, oder, man hätte müssen Leistungen erbringen. Und das ist das Nonplusultra gewesen, von den Sulzer, aber von allen Unternehmungen damals. Wer nicht geleistet hat, wer nicht leistungswillig war und fähig war, der ist einfach unter die Räder gekommen. Und ich habe nicht ungern gearbeitet. Das muss ich sagen. Ich bin immer einer gewesen, der gern an der Arbeit ist. Aber die Arbeit in der Sulze, das ist schon für mich die beschwerlichste Arbeit gewesen. Ich bin zum Beispiel gern auf dem Bauernhof gewesen als Verdinkin. Es ist nicht alles schön gewesen und rosig auf dem Bauernhof. Aber man ist irgendwie dort aufgenommen worden, auch von der Natur. Und das hat es in der Sulze nicht mehr gegeben, oder? Es hat keine Natur. Man hat ja quasi nie die Sonne gesehen, oder? Ich habe nie den Flug von Vögeln gesehen während meiner Arbeitszeit. Es war schon total eine andere Welt gewesen. Aber eben noch einmal, man hat gelernt, durchstehen, durchhalten. Man hat gelernt, gewisse Frustration ein Label zu erreichen. Mhm. Dass man nicht wegen jedem kleinen bisschen schon nervös ist worden oder unglücklich ist worden, das hat mir sehr viel hergegeben.
Ja. Ja, da kann man gleich sagen, man lernt fürs Leben, auch bei den Sulzer. Und auch wenn man merkt, das ist überhaupt nicht das, was man will machen in seinem Leben, sie haben ja nachher einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Mhm. Wie sind Sie zu dem gekommen?
Ja, der Weg bis dann nachher zum Akademiker und zum Doktor, das war natürlich ein langer, langer Weg, ein steiniger Weg. Umso mehr, dass ich keine Eltern hatte, die mich unterstützt hätten. Die Vormund hätte auch nicht mehr unterstützt. Und damals ist das Stipendienwesen auch nicht ausgebaut, so ausgebaut gewesen. Im Gegenteil, als ich damals etwa als 28-Jähriger im Kanton Bern auf Stipendienbüro gegangen bin, hat es geheissen, ja, also hören Sie, mit 28 sollte man ja eigentlich jetzt schon in einem Beruf verankert sein. Und ich habe alles selber müssen finanzieren, aber ich habe gern gelernt. Ich bin ein wahnsinniger, mit mir strenger Autodidakt gewesen. Ich habe Bücher gekauft, alle Arten von Büchern, und das Schulwissen habe ich selber nachgeholt. Und das hat mir dann nachher ermöglicht, in die Fäusi-Abendschule zu gehen, zu Bern. Das ist der Maturitätsschule, Fäusi-Abend-Maturitätsschule. Und mit 31 habe ich dann nachher eintreten an die Universität und habe Wirtschaft und Recht studiert. Aber nochmal, das ist nicht ein einfacher Weg gewesen, aber es ist gleich ein schöner Weg gewesen, weil ich habe einfach gemerkt, man hat mehr davon, wenn es einem nicht geschenkt wird.
Kommen wir nochmal zurück. Sie sind zuerst in einem Heim aufgewachsen. Also, es ist eine sehr persönliche Frage, wenn Sie ja nicht antworten, wenn Sie nicht wollen. Haben Sie Ihre Mutter überhaupt nicht gekannt oder keinen Kontakt mit ihr gehabt? Oder ist das Sie?
Man muss Folgendes wissen. Meine Mutter hat sich immer zuerst schriftlich beim Heim müssen anmelden, wenn sie einen Besuch hat wollen.
Also sogar?
Ja. Und das ist schon ein bisschen verhindernd, oder?
Ja.
Weil sie ja selber auch nicht gewusst hat, ob sie dann in dieser Zeit gehen kann. Man hat sich müssen also anmelden. Und ich muss noch etwas Erstaunliches sagen, was heute sehr wahrscheinlich die Leute fast nicht mehr begreifen können, dass das möglich war. Ich habe lange nicht gewusst, dass mein Bruder auch im gleichen Heim ist. Das ist verschwiegen worden.
Aber
und das ist so weit gegangen, dass die Mutter, ich habe sie dann später angesprochen, warum sie das gemacht hat. Wenn sie uns Buben besucht hat, also mein Bruder, der Roger, besucht hat, dann hat sie nur mit ihm dürfen reden. Und ich habe nicht dürfen wissen, dass meine Mutter jetzt im Kinderheim meinen Bruder besucht. Und umgekehrt ist sie wieder gekommen und hat nur mich besucht. Und ich habe lange nicht gewusst, wie mein Bruder, dass wir Geschwister sind im Kinderheim. Mhm. Das ist einmal etwas, was fast unverständlich ist. Und man kann sich fragen, von woher kommt das? Es ist natürlich schwer herauszufinden. Aber so wie meine Forschungsergebnisse hindeuten, ist es einfach so gewesen, es ist ein katholisches Heim gewesen. Mhm. Und dort hat es einfach geheißen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es geht nicht um Bruderliebe. Mhm. Es geht nicht um Blutsverwandtschaft. Sondern jeden musst du genau gleich lieben. Es mag sein, dort drinnen. Und überlegen wir noch einmal, da kommt eine Mutter und die weiss, ihr Sohn ist auch dort, wo sie jetzt nicht suchen darf. Sie darf den ersten Sohn suchen und nachher das nächste Mal den zweiten Sohn und so weiter. Und das hat immer gewechselt. Und es ist so weit gegangen, dass ich einmal der Mutter gesagt habe, weil sie mir völlig fremd vorgekommen ist, habe ich sie, weil die Oberschwester hat gesagt, jetzt gehst du in das Besuchszimmer, dort wartet die Frau. Dann hat sie Schneck geheissen, das ist der zweite Name gewesen, was sie gehört hat. Dort wartet die Frau Schneck auf dich. Und habe ich gewusst, dass das meine Mutter ist. Und bin reingegangen, habe sie grüßt, wie man damals anständig grüßt hat. Grüße Frau Schneck. Und dann sagt sie, ja, ich bin deine Mutter. Und sie ist total erbost gewesen, ist aufgestanden und geht wieder gegangen. Und das zeigt dann nachher eben, man hat die Spaltung zwischen Mutter und Kind hat man wirklich erwirkt. Ob man es absichtlich gemacht hat, das wollte ich nicht unterstellen, sondern man muss einfach wissen, 280 Kinder in einem Heim und 28 erwachsene Betreuerinnen, die sind doch völlig überfordert gewesen. Und die haben sie ein striktes Regiment müssen führen, was ich eben jetzt im Nachhinein Nachhinein begreife und denen gar nicht böse bin, dass sie es jetzt so gemacht haben.
Ja, es sind Zustände, wie man sie heute zum Glück nicht mehr kennt. Also ich mir auch gar nicht vorstellen kann. Da sieht man schon, es ist ein rechter Wandel passiert in diesen 50, 60 Jahren in dieser Gesellschaft, in dieser Schweiz bei uns. Was mich darauf bringt, mit früher in der Sendung Rosaria Biaggi und Giordano Facchin, die beide bei den Sulzer waren. Mhm. Und mit ihnen sind wir sehr auf die ganze Ausländer-Thematik gekommen, die damals sehr aktuell halt war. Mhm. Wie haben Sie das damals erlebt?
Ja, es war eine spannende Zeit gewesen. Von dort her ist es wirklich spannend gewesen. Wissen Sie, die Italiener, das habe ich einfach sofort gemerkt, die waren auch heimatlos gewesen. Ich habe auch das Gefühl der Heimatlosigkeit gehabt. Mein erstes Buch heisst «Lange Jahre fremd». Ich bin heimatlos gewesen. Mhm. Und gerade die Art Heimatlosigkeit, wo die Italiener mir vorgelebt haben, das hat mich fast brüderlich verbunden mit den Italienern. Und ich wollte schnell wie möglich die italienische Sprache lernen, weil sie mir gefallen hat, weil ich einfach mit diesen Italienern geredet habe. Aber ich weiss natürlich auch, oder, dass wir Schinken haben gesagt, dass wir Spaghettifresser gesagt haben. Ich habe dann in meiner Arglosigkeit, in meiner Ungebildetheit, habe ich manchmal den Italienern Schinken gesagt, weil ich gemeint habe, das ist jetzt einfach der offizielle Ausdruck, oder? Alles hat er so geredet, oder? Bis wir eines einmal, das beschreibe ich im Buch, und das ist passiert, Norberto ist dort gewesen, das ist Italiener, der ist schon den Sekundo gewesen, im 53, 54. Und dann habe ich mal etwas müssen machen, etwas schweres lüpfen, und dann habe ich den Norberto gesehen, und der hat wie ein Italiener ausgesehen, und dann habe ich gesagt, hey, Jim, komm, wir können helfen. Und dann ist er auch gekommen, der ist wirklich gekommen, hat mir ein bisschen lange in die Augen geschaut, und dann hat mir der einen Klapp zum Kringen, wie wir Berner sagen. Oh, ich bin dann nicht ein Jim, ich bin dann der Norberto. Oder? Und von dann an ist das Eis gebrochen. Oder? Dann haben wir uns wahnsinnig gut. Und dann ist mir mit mir eben auch in Salme, da in das Restaurant Salme, wo der berühmte Giuseppe Stefanini, der ist ja auch in Winterthur bekannt, das ist der Bruno vor allem, der Sohn, oder? Der grosse Immobilienbesitzer. Und der Giuseppe Stefanini habe ich dort immer wieder kennengelernt. Natürlich ihm die Bedeutung nicht zuordnen können, oder? Aber er ist etwa an unseren Tisch gekommen, weil der Norberto ist eben Italiener gewesen und hat Italienisch mit dem geredet, oder? Und das ist eine sehr schöne, für mich eine ganz schöne, lebendige Zeit gewesen. Aber ich bin fest überzeugt, ich habe einfach nur den Zugang gefunden, weil ich bin irgendwie seelenverwandt gewesen mit denen Heimatlosen. Es hat mir auch bewegt, wenn ich gesehen habe, oder, wie die ihre italienischen Lieder singen, die neapolitanischen Volkslieder, wo voll Trauer ist, oder, und gleichzeitig voll Liebenssehnsucht, oder. Die Lieder haben mir unheimlich gefallen. Ich bin viel da, es hat immer wieder die Canzoni gegeben, oder. Ich bin immer wieder gegangen, weil mir das gefallen hat. Ich bin eigentlich ein Italiener.
Ja, so tönt es. Also, es wirkt zuerst überraschend, aber ja, es ist logisch, dass es mehr zu einer Verbrüderlichung gekommen ist mit den Italienern, wie vielleicht mit den Schweizer Arbeitern hier in der Fabrik. Also, das ist ja auch schön. Jetzt sind wir 50, 60 Jahre später. Wie ist es für Sie, um wieder in dieser Halle drin zu sein, um wieder in diesem Winterthur zu sein?
Ja, also ich muss sagen, das ist ein bisschen nostalgisch geworden. Ich komme leidenschaftlich viel auf Winterthur. Ich gehe immer in die Hallen rein, oder? Weil ich spüre immer noch die Lebenswelt vor 50, 60 Jahren. Aber andererseits eben, sehe ich eben auch die Spuren der Italianität. Die sperrt man einfach, oder? Jetzt sind Plätze bestuhlt, oder? Mit Sonne, mit bunten Sonnen. Leider, früher hat es bunte Sonnenschirme gegeben, noch vor 10, 15 Jahren. Jetzt müssen sie Einheitsschirme machen. Es ist so etwas von Schade, oder? Und dann hat es auch noch Orangenbäumchen gehabt, oder? So in den Töpfen. Es ist ja wirklich eine super Italianität geworden. Die Leichtigkeit des Seins, oder? Das Dolce Far Niente kommt da einfach wahnsinnig zum Ausdruck.
Jetzt verstehe ich das aber. Sind das auch in der Lesung irgendwann erwähnt, Italianität von Winterthur? Und ich dachte, hey, von was reden Sie da? Aber ja, so macht das natürlich schon Sinn.
Ja.
Ja, also sie kommen auch oft zurück auf Winterthur und sie haben total abschliessen mit dem doch beschwerlichen Kapitel in ihrem Leben und können Frieden schliessen mit dem.
Ja, ja. Eben, ich habe wirklich mit allem habe ich mich können, wie sagt man dem, den Seelenfrieden zu finden. Aber wie gesagt auch, weil ich immer wieder versucht habe, auf die damalige Zeit mich zu konzentrieren. Wie ist es damals gewesen? Warum ist das so gegangen und nicht anders? Und dann habe ich müssen erkennen, man kann ja von diesen Leuten nicht fordern, dass sie sich verhalten, wie jetzt in der Gegenwart, wo es bessere Sozialleistungen hat, wo ein ganz anderes kultureller Zeitgeist herrscht. Oder das muss man einfach da auch verstehen. Mir gefällt die Zeit, mir hat die Zeit, die ich dort Lehre gemacht habe, im Großen und Ganzen auch nicht einfach nicht gefallen. Mhm. Ich habe positive Sachen daraus herausgenommen.
Und jetzt, Sie haben Bücher geschrieben, Bücher über diese Zeit. Hat der Schreibprozess da auch nochmal geholfen?
Ich glaube, das ist in der Psychologie bekannt, oder? Dass wenn man schreibt, sich ganz intensiv mit seinem eigenen Leben auseinandersetzt. Und dass es, wissen Sie, es hat auch schon auch Momente gegeben, wo es mir innerlich ein bisschen gerührt hat. Mhm. Das muss ich schon sagen. Es hat auch schon auch Momente gegeben, wo ich das Schreibzeug ein bisschen weggelegt habe und ein bisschen Distanz habe wieder gesucht. Aber immer im Bewusstsein oder im Hinterkopf habe ich immer das Ziel gehabt, das Buch muss einmal realisiert werden. Aber das ist nicht gegangen ohne ab und zu, ja, so einen kleinen Seelenschmerz. Mhm. Oder ich meine, ein Kind, das einfach ohne Eltern aufwächst, ist immer noch Tragik. Mhm. Das ist für mich noch absolute Tragik.
Ja, das rührend finde ich eben ein schönes Wort. Das ist das, was mir in den Sinn kam, als ich Ihnen zugelassen habe. Ich habe gefunden, es war sehr rührende Lesung gewesen, sehr persönliche und hat sehr gut einfach einen Einblick gegeben in die Welt, in das Leben. Und dafür danke ich Ihnen sehr herzlich. Danke, gerade für jüngere Generationen wie für mich ist das sehr wichtig, damit es einfach nicht vergessen geht, was da alles passiert ist.
Ja.
Es ist halt nicht nur das Winterthur, sondern
ja,
überall.
Das ist es so, ja.